Ich habe ein Bild mitgebracht von diesem Mann. Das ist Karl Lenz. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Karl Lenz ist ehemaliger Pastor einer riesigen Megakirche in New York. Karl Lenz ist dadurch bekannt geworden, dass er unter anderem mit Prominenten wie Justin Bieber unterwegs war und die so begleitet hat. Aber noch bekannter ist er dadurch geworden, dass er 2020 aus dieser Kirche entlassen wurde. Damals hieß es, dass sein Führungsstil seltsam ist, dass Vertrauensbruch da war und dass unmoralisches Verhalten bei ihm zu finden war. Einige Tage später meldete er sich in den sozialen Medien zu Wort und erklärte einiges und gab öffentlich zu, dass er eine Affäre mit einer bekannten Schmuckdesignerin hatte. Also seit 6 Jahren ist Karl nicht mehr Pastor dieser großen Kirche. Ich will diesen Mann gar nicht verurteilen. Ich weiß nicht, was in ihm vorging. Ich weiß nicht, was da passiert ist und wie es ihm jetzt geht und wie er damit umgegangen ist. Aber eins möchte ich aufzeigen. Dieser Fall von diesem Mann hatte unglaubliche Konsequenzen. Was passierte danach? Die Gemeinde in New York, diese riesige Gemeinde, wurde vorübergehend geschlossen. Das hat so große Wellen geschlagen, die wurde geschlossen und musste erstmal völlig umstrukturiert werden. Es folgte eine heftige Welle der Kritik aus der Gesellschaft, aus den Medien. Viele Besucher kamen nicht mehr, die Reihen waren leer. Viele Mitglieder haben sich abgemeldet aus dieser Gemeinde. Und ganz, ganz viele andere Standortgemeinden, die irgendwie dazugehörten, haben gesagt, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Da können wir uns sicher mit identifizieren. Also eine riesengroße Krise, die das Versagen dieses Leiters mit sich gezogen hat. Wir wollen heute über eine gesunde Gemeindeleitung reden. Gleich mehr dazu. Wir sind ja gerade mitten in dieser Titus-Reihe. Immer wenn ich jetzt hier vorne stehe, so einmal im Monat ungefähr, dann geht's weiter mit dem Abschnitt aus Titus. Und die Frage, die uns beschäftigt, ist ja immer wieder, was braucht Gemeinde, um gesund zu sein? Letzte Woche haben wir über Windräder gesprochen und über ein festes Fundament. Und wir haben gesagt, damit so ein Windrad wachsen kann, braucht es ein festes Fundament. Dass Gemeinde stabil und gesund wachsen kann, braucht sie ein festes Fundament in Christus. In Christus wissen wir, wer wir sind, was unser Auftrag ist und wer Gott ist. Heute schauen wir uns Titus 1, Vers 5 bis 9 an. Und sehen in diesen Versen, dass eine gesunde Gemeinde auch eine gesunde Leitung braucht. Auf den untersten Ringen eines Windrades liegt gewaltige Last. Das ist ja klar. Das sind die größten und die stabilsten Ringe, die ganz unten liegen, weil dann einige Tonnen obendrauf gebaut werden. Das heißt, wenn du ein wunderbares Fundament hast, ist es sehr entscheidend, was ganz unten beim Windrad zu finden ist. Wenn man da so 5 Legosteine hinlegt, dann kann da nichts Großes drauf gebaut werden. Wenn die Steine, die man unten hinlegt, brüchig sind oder nicht richtig ineinander verarbeitet sind, auch dann ist es schwierig, etwas Vernünftiges oben drauf zu bauen. Für die Entwicklung einer Gemeinde ist daher ganz entscheidend, was eine Leitung glaubt, was sie sagt und was sie lebt. Ich mag dieses Bild auch, weil Leiter irgendwie ganz unten sind. Also Leiter sind gar nicht so oben, so präsent. Leiter sind gar nicht das, um was es geht, sondern Leiter sind Diener. Ohne sie geht es nicht. Also lasst uns mal in den Text schauen, was wir hier über Gemeindeleitung lernen. Titus 1, Vers 5 bis 9. Paulus schreibt: Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir Anweisungen gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Soweit der Text. Der fünfte Vers, der wird euch bekannt vorkommen, den haben wir letzte Woche schon mal gelesen. Da geht es so um die Absicht, was hier passiert. Paulus schreibt an Titus und sagt, ich habe dich ja zurückgelassen auf Kreta, auf dieser wunderschönen Insel, damit du einiges in Ordnung bringst, was in diesen jungen Gemeinden noch fehlt. Und vor allem, dass du Älteste einsetzt. Diese Gemeinden brauchen jetzt gesunde Leitung, damit sie weiter gebaut werden können. Und ja, es wird heute sehr stark um Gemeindeleitung gehen. Ich bitte dich aber nicht, dass du jetzt abschaltest. Du könntest ja auch sagen, ach, das geht mich gar nichts an und holst deinen Mittagsschlaf ein bisschen vor. Bitte hör du besonders zu heute. Denn das Spannende an diesen Aufforderungen ist, dass all diese Dinge in der Bibel nochmal auftauchen. Allein im Titusbrief werden einige Dinge davon wiederholt. Also irgendwie gilt das uns allen. Es gibt nicht zwei Klassen von Christen, dass man sagt, oh, das sind die Leiter, die müssen sich ein bisschen mehr benehmen, die müssen mehr einhalten. Und dann gibt es so das normale Gemeindemitglied, ach, der kann sich auch mal prügeln, der kann sich auch mal betrinken, das ist halb so wild. Nein, das gilt uns allen. Wir alle sollten nach diesen Dingen streben. Egal wie viel Verantwortung du gerade trägst, das sollte Ziel sein. Und ganz aktuell haben wir gerade zwei Kandidaten, die wir gerne einsetzen wollen als Älteste. Die sind heute nicht da. Ich glaube, die drücken sich, weil der Text hier kommt. Nein, die sind in der Schweiz-Freizeit. Und unser Wunsch ist, dass wir bewusst diesen Text lesen und prüfen, ja, passt das? Macht das Sinn? Haben wir was übersehen, bevor wir diese Männer einsetzen? Und dann kommt ins Gespräch, dann sucht das Gespräch mit ihnen. Ich freue mich, dass ich mal über so einen Text predige. Das habe ich sonst bisher noch nie vorgehabt. Das ist jetzt einfach daraus entstanden, dass man mal durch so ein ganzes Buch durchpredigt. Okay, was lernen wir erstmal ganz grundsätzlich über Gemeindeleitung? Wir könnten jetzt stundenlang und tagelang reden, weil ganz schön viele Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament sich dem Thema Leitung und Leiterschaft widmen. Deswegen nur ein bisschen. Was lernen wir hier im Text über Gemeindeleitung? Paulus benutzt erstmal verschiedene Begriffe, um die künftigen Leiter zu beschreiben. Und wir merken, die kann man austauschbar benutzen. Älteste oder in Vers 7 Aufseher, als ein Haushalter. Es gibt noch mehr Begriffe, aber die werden hier benutzt. Ein Ältester. Das klingt manchmal verwirrend, wenn ich sage, dass ich Ältester bin, weil ich erst 33 bin. Aber tatsächlich steckt in dem Wort etwas mit dem Alter drin. Das hat tatsächlich mit Erfahrung oder Weisheit zu tun. Ich glaube aber nicht, dass man erst graue Haare haben muss, um Gemeindeleiter zu sein. Sonst wäre es Timotheus auch nicht geworden, ein sehr junger Mann aus der Bibel. Dann gibt es noch den Begriff Aufseher und der beschreibt noch mehr die Aufgabe. Der gibt Acht. Der hat die Gemeinde im Blick, der trägt eine gewisse Verantwortung, der über die Gemeinde wacht. Und der Verwalter, ein Haushalter Gottes. Der Begriff, der wurde damals für den Geschäftsführer oder für den Verwalter eines wohlhabenden Herrn benutzt. Also der so direkt nach dem Besitzer kam, der Verantwortung über Besitz und über die Angestellten hatte, der in der Abwesenheit des Herrn auf alles aufpassen musste und alles gut versorgen musste. Das ist ein Verwalter. Und ich selbst, ich war schon mal ganz praktisch für 3 Monate mit meiner Frau Verwalter. Wir haben bei David Gerber in der Wohnung gewohnt, vor 10 Jahren war das jetzt schon. Da haben wir frisch geheiratet, haben unser Praktikum gemacht beim Paddercamp und bei der Südgemeinde und haben dort in Davids Wohnung gewohnt, während er in Kanada war. Er hat uns die Schlüssel übergeben und ich wusste, jetzt haben wir Verantwortung. Diese Wohnung gehört nicht uns. Nur weil ich die Schlüssel habe und hier schlafe, heißt das nicht, dass es meine Wohnung ist, aber ich bin Verwalter. Wir müssen diese Wohnung nach 3 Monaten mindestens genau in diesem Zustand übergeben, wie sie uns anvertraut worden ist, wenn nicht noch ein bisschen besser. Und so kam es, dass wir dann natürlich regelmäßig geputzt haben. Als wir einen dicken Wachsfleck auf dem Teppichboden gemacht haben, mussten wir den irgendwie wieder mit Ach und Krach rauskriegen. als wir das Schloss kaputt gemacht haben, weil wir uns ausgesperrt haben, mussten wir das ersetzen. Das machen Verwalter, die haben Verantwortung über das ihnen Anvertraute. Aber Gott vertraut Leitern nicht nur Immobilien an, gar nicht Immobilien an, Gott vertraut Gemeindeleitern Menschen an. Und das ist eine große Verantwortung. An anderen Stellen in der Bibel gibt es noch das Bild des Hirten. Immer wieder wird ein Ältester der Gemeinde als Hirte bezeichnet. Und das ist ein schönes Bild. Es geht nicht nur um eine organisatorische Verwaltung oder Aufsicht, dass alle sich benehmen. Ein Hirte, der liebt die Schafe. Ein Hirte pflegt und leitet und umsorgt und kümmert sich um die Herde. So wie Jesus, der gute Oberhirte, der sein Leben mit den Schafen verbracht hat, der sein Leben hingegeben hat für die Schafe. Das wird von Leitern eingefordert. Älteste sind Unterhirten. Unter Christus sind sie Unterhirten. Sie sind keine Oberhirten, sie sind auch keine Oberschafe, sondern Unterhirten. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, das fand ich eine ganz schöne Zusammenfassung, von dem Auftrag eines Gemeindeleiters. Aufseher lehren, beten und dienen, damit ihre Brüder und Schwestern Jesus besser kennenlernen, ihm treuer gehorchen und seinen Charakter deutlicher widerspiegeln, und zwar sowohl einzeln als auch als Gemeindefamilie. Also die Leiter einer Gemeinde lehren, beten und dienen, damit die Gemeinde Jesus kennenlernt, ihm gehorcht und seinem Charakter noch mehr widerspiegelt. Ein paar weitere Sachen sind mir im 5. Vers über Gemeindeleitung aufgefallen. Und zwar, er sagt nicht, setz in jeder Stadt einen Ältesten ein, sondern setz Älteste ein. Und wenn die Bibel von Gemeindeleitung spricht, dann immer im Plural, immer in der Mehrzahl. In der Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen ist klar, eine Gemeindeleitung besteht aus mehreren, aus einem Team. Also Leitung sollte immer im Team funktionieren. Ich halte davon gar nichts, wenn da ein Mann an der Spitze ist und wie so ein Diktator über so eine ganze Gemeinde herrscht. Das passt nicht zum Zeugnis der Schrift. Spannend ist auch in Vers 5, dass nicht die Gemeinde wählen soll. Paulus sagt auch nicht, ja, lass doch die Gemeinde mal entscheiden. Lass die sie doch mal aussuchen oder mal abstimmen. Sondern er sagt zu Titus, du sollst einsetzen. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch, aber in der Gemeinde herrscht keine Demokratie. Es sollte auch keine Diktatur herrschen in der Gemeinde. Das wäre das andere Übel. Aber in Gemeinde sollten keine Wahlkampagnen gestartet werden, wo wir Plakate aufhängen und sagen, ich bin für diese Theologie und wenn ich in die Leitung komme, werde ich das und das verändern. Die Gemeinde sollte nicht gezwungen sein zu überlegen, wer entspricht am besten meinen Interessen? Wer vertritt mich am besten? Den wähle ich rein. Und dann kommst du mit 70% gerade so rein in die Leitung. Nein, Gemeindeleitung wird nicht demokratisch gewählt, sondern eingesetzt. In der Politik finde ich das super, dass wir Demokratie haben. Aber in der Gemeinde ist es völlig fehl am Platz. In Apostelgeschichte 20 heißt es, dass der Heilige Geist Leitung einsetzt. 20 Vers 28, falls einer mitschreibt. Der Heilige Geist setzt Leitung ein. Und er gebraucht Leiter, um andere Leiter einzusetzen. Leiter setzen Leiter ein, geleitet vom Heiligen Geist. Und mir fällt auf, in Vers 5, dass Leiter nicht vorschnell eingesetzt werden. Also Paulus missioniert nicht, die ersten 5 Leute kommen zum Glauben, er sagt, jo, du machst das, ich übergebe dir hier den Leiterstab. Das folgt immer nach dem gleichen Prinzip. Paulus verkündigt das Evangelium, er unterrichtet die Gemeinde, sie kommen zusammen, sie treffen sich und irgendwann nach einer gewissen Zeit kristallisiert sich heraus, wer für diesen Dienst in Frage kommt. Also Leitung wird auch nicht vorschnell eingesetzt. Und deswegen bitten wir euch auch um Rückmeldung. Deswegen setzen wir nicht irgendwen hier ein, sondern nehmen euch mit rein und sagen, bitte betet mit und überlegt, ob irgendwas dagegen spricht oder ob einiges auch dafür spricht. Also, Gemeindeleitung geschieht im Team, Leiter setzen Leiter ein, geleitet vom Heiligen Geist. Und Verantwortung wird nicht vorschnell übertragen. Jede Gemeinde braucht auf lange Sicht Gemeindeleitung, die vordenkt, die betet, die lehrt und die mit Herz und mit Kopf vorangeht für die Gemeinde. Älteste, könnte man sagen, sind so wie Piloten. Die sitzen ganz vorne im Cockpit, aber eigentlich geht es überhaupt nicht um die Piloten. Die Aufgabe eines Piloten ist es, die Leute sicher von A nach B zu bringen. Und die Aufgabe, die Verantwortung ist groß, denn egal ob Sonnenschein oder große Stürme, er soll die Passagiere sicher ans Ziel leiten. Und bei all den Herausforderungen, die damals in Kreta oder auf Kreta gewartet haben und auch die heute auf uns einprasseln, brauchen wir gesunde Leitung. Okay, wie sieht jetzt so eine gesunde Gemeindeleitung aus? Das Erste, was ich im Text finde, ist, dass eine gesunde Leitung durch ihren Charakter und durch ihr Vorbild leitet. Ihr könnt zu Hause mal 1. Timotheus 3 angucken. 1. Timotheus 3 ist eine sehr ähnliche Liste. Ich habe die mal nebeneinander gehalten. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Und was ich spannend finde, wenn man sich diese Listen mal anguckt, was muss so ein Leiter mitbringen, dann steht da einiges drauf und einiges auch nichts. Paulus sagt nicht an einer Stelle, such den Schönsten aus, der da vorne ein tolles Bild auf der Bühne abgibt. Oder such den besten Rhetoriker, der die ganze Gemeinde mit seiner Rhetorik begeistert und unterhält. Paulus sucht auch nicht nach dem modernsten oder dem coolsten Typen. Es geht auch überhaupt nicht um beeindruckende Gaben und Fähigkeiten. Es geht fast ausschließlich um Charakter, um das Wesen der Person. Älteste bekommen also in erster Linie nicht eine To-Do-Liste mit, sondern eine To-Be-Liste. Etwas, was sie sein sollen. Warum ist das so? Weil Älteste Vorbilder sind. Weil Älteste einer Gemeinde genau dadurch Menschen leiten und prägen, durch ihr Vorbild. Ob man das will oder nicht. Wir Menschen, wir lesen nicht nur die Bibel, wir lesen Vorbilder. Und ich erinnere mich noch gut daran, als junger Mann, wie ich immer wieder zu Jugendleitern und zu Pastoren aufgeschaut habe und gedacht habe, ja gut, also wenn der das macht, kann das ja gar nicht so schlimm sein. Wenn der das so sieht, dann wird das ja schon stimmen. So ticken wir auch als Erwachsene, werden wir immer wieder mal von solchen Gedanken überführt. Aber das Evangelium, das Leiter predigen sollen, das muss auch in ihrem Leben sichtbar sein. Nicht nur in ihren Worten hörbar, sondern in ihrem Leben sichtbar. Und Leiter sollen nicht vorbildlich leben, damit sie sagen können, oh, schaut mich an, was ich für ein toller Typ bin. Sondern Leiter sollen vorbildlich leben, damit sie sagen können, schaut das Evangelium an. Schaut Jesus Christus an. Wenn der aus einem Typen wie mir etwas gemacht hat und mich verändert hat und mich umgestaltet hat, dann ist das möglich. Dann ist die Botschaft, die wir predigen, das Evangelium, dann macht das Sinn. Leiter, die nicht das leben, was sie lehren, die sind widersprüchlich. Die sind so wie dieser Ernährungsberater, der sich intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt, viele Kurse gibt und Vorträge hält über das Thema und Leuten Tipps gibt und Sachen verschreibt, aber jeden Abend zu Hause mit einer Tüte Chips und einem Burger auf dem Sofa sitzt und sich mit Fastfood ernährt. Das ist widersprüchlich. Das ist nicht vertrauenswürdig. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und deswegen soll Titus Männer suchen, die untadelig sind. So fängt er die Aufzählung in Vers 6 an. Und dieser Begriff untadelig, der heißt unbescholten. Oder nicht angeklagt. Das ist so ein Oberbegriff. Und all das, was jetzt folgt, hat irgendwie damit zu tun. Damit erklärt er, was untadelig bedeutet. Der Begriff ist recht allgemein gehalten. Und ich würde sagen, das heißt, da ist jemand, der ist frei von offensichtlicher Sünde. Oder wie es der Mann mit diesem komplizierten Namen ausgedrückt hat, ein amerikanischer Pastor. Untadelig zu sein heißt, dass ein Ältester ein solcher Mann sein soll, von dem niemand Fehlverhalten oder Unmoral erwartet. Die Leute wären schockiert, wenn sie von solchen Vorwürfen gegen diesen Mann hören würden. Finde ich eine schöne Erklärung, dass man sagt, nein, das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, bei diesem Mann. Als offizieller Stellvertreter Jesu, als Unterhirter, Hirte einer Gemeinde, sollte man dem Hirten folgen. Man sollte ein vorbildliches Maß an Christusähnlichkeit mitbringen. Gleichzeitig heißt untadelig zu sein nicht Perfektion. Das geht gar nicht. Dann müsste ich sofort kündigen. Das wird gar nicht funktionieren. Und wenn Perfektion oder Sündlosigkeit erwartet ist, dann hätten wir weltweit genau 0,0 fähige Leiter. Es gibt keine sündlosen Leiter. Also wir können die Messlatte für Leiterschaft zu tief hängen, wir können sie aber auch zu hoch hängen. Wenn wir so zu tief hängen und einfach jeden x-beliebigen Menschen hier einsetzen, der gerade mal irgendwie motiviert ist, dann ist dieser Text überflüssig. Dann können wir den auch rausnehmen aus der Bibel. Wir können die aber auch zu hoch hängen, die Latte, indem wir in jeder Hinsicht Perfektion erwarten. Und dann wird es eng. Dann wird es wirklich schwer, jemanden zu finden. Wir alle fallen. Wir alle sündigen. Jeder bei uns in der Gemeindeleitung hat irgendwie eine Macke. Das ist so. Wir sind alles unvollkommene Menschen. Da können wir uns nicht rausnehmen. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit unserem Versagen um? Wenn jemand einen Fehler begeht, sich reinreden lässt, umkehrt und Buße tut und einsichtig ist, das ist ein Vorbild. Jemand, der das nicht tut, ist kein Vorbild. Um das jetzt konkreter zu erklären, was untadelig heißt, spricht Paulus in Vers 6 erstmal vom Zuhause, von der Ehefrau und von den Kindern. Ein Ältester soll Mann einer Frau sein. Das heißt erstmal, dass er männlich sein sollte. So glauben wir das hier als Gemeinde, dass Gott Männer in Gemeindeleitung haben möchte. So steht es hier und so steht es auch an anderen Stellen. Männer sind nicht mehr wert. Männer sind nicht besser oder wichtiger oder geliebter von Gott, auf gar keinen Fall. Aber wir glauben von der Bibel her, dass seit dem Garten Eden bis zum Ende Gott Männern auf dieser Erde eine besondere Verantwortung in der Ehe und in der Gemeinde überträgt. Und wenn du dazu noch mehr Fragen hast oder das überhaupt nicht verstehst, komm gerne auf mich zu. Dann reden wir noch ein bisschen weiter. Männer sollen Verantwortung übernehmen, aber nicht um zu herrschen, sondern um zu leiten. Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Mann einer Frau. Hier stehen drei Begriffe. Mann, das Zahlwort 1 und Frau. Also einer Frau Mann soll er sein. Und dazu gibt es ganz, ganz viele verschiedene Auslegungen, was diese drei Worte bedeuten können. Ich werde nicht auf alle eingehen, das schaffen wir gar nicht. Ich glaube nicht, dass jeder Älteste verheiratet sein muss. Das hat Vorteile in gewisser Hinsicht, das ist auch gut in einem Leitungsteam. Aber in einem Leitungsteam muss nicht jeder verheiratet sein. Jesus und Paulus, ja, sind wohl die berühmtesten Singles der Welt und beide Leiter, wunderbare Leiter. Ich glaube, hier ist gemeint, dass wenn er verheiratet ist, dann mit ganzem Herzen und dann der Mann dieser einen Frau, dann soll er nicht nach rechts und links schauen, sondern er soll treu sein. Und seine Zuneigung und seine Liebe soll sich ausschließlich auf diese eine Frau konzentrieren. Und dann geht es weiter mit den Kindern. Und auch das ist sehr umstritten. Ja, muss jedes Kind eines Ältesten gläubig und wiedergeboren sein? Das Wort, was hier steht, ich glaube bei Elberfelder steht, treue Kinder, da steht gläubig, manche Übersetzungen. Man kann es auch mit vertrauenswürdig oder zuverlässig, aber auch tatsächlich mit gläubig übersetzen. Ich glaube, das kann es aber nicht bedeuten. Ich kann meine Kinder nicht retten. Ich bin nicht der Heilige Geist. Ich kann ein Vorbild sein, ich kann auch ein schlechtes Vorbild sein. Ich kann mein Bestes geben, meine Kinder zu unterrichten und es ihnen vorzuleben, aber ich kann sie nicht zum Glauben bringen. Das kann keiner von uns. Wenn du so denkst, dann hast du ein Problem, dann überschätzt du dich selbst. Das kann nur der Heilige Geist. Wir finden in der Bibel auch Beispiele von gottesfürchtigen Eltern, die tolle Vorbilder sind, aber ungläubige Kinder haben. Ist mir jetzt gerade beim Lesen von 1. Samuel aufgefallen, Eli. Eli, ein toller Mann, der Samuel geprägt hat, aber seine eigenen Kinder waren nicht mit dem Herrn unterwegs. Es soll bei den Kindern keine Klage gegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit zu finden sein. Das sind sehr extreme Begriffe. Es geht um sehr respektloses Verhalten, um sehr auffälliges Verhalten. Und so ein Verhalten könnte tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass der Vater ein schlechtes Vorbild ist. Und dass der Vater deswegen auch kein gutes Vorbild für die Gemeinde sein kann. Ja, das könnte sein. Das könnte auch bedeuten, dass Paulus hier sagt, mein lieber Mann, bevor du an die große Baustelle der Gemeinde gehst, räum erstmal zu Hause auf. Das nimmt dich ganz schön ein. Wenn da so viel los ist zu Hause, dann kümmere dich erstmal um die Familie, bevor du dich um die Gemeinde kümmern kannst. Und damals war die Familie noch viel mehr als Einheit definiert. Heute ist das ja egal in Deutschland. Also was die Kinder glauben, was die Eltern glauben, ne? Wir haben hier irgendwie so ein Verständnis von Freiheit. Damals in der Gesellschaft war das ganz anders. Da hat ein Vater großen Spott erfahren, wenn der Sohn nicht den gleichen Glauben hatte. Also auch in dieser Hinsicht war es unvorteilhaft. Der Gemeinde vorstehen und der Familie vorstehen, habe ich die letzten Jahre gemerkt, ist sehr ähnlich. Ist einfach eine andere Dimension, aber eigentlich ist das eine sehr, sehr ähnliche Aufgabe. Und oft fällt es in der Gemeinde leichter zu leiten. Ihr seht mich nur einmal die Woche. Ihr wisst ja gar nicht, was ich die ganze Zeit zu Hause mache und wie ich mich da anstelle. Hier sind viel mehr Leute, hier kriege ich vielleicht viel eher mal Anerkennung als zu Hause, wenn du viele Jahre verheiratet bist und auch deine Kinder mal ermahnen musst. Aber deine Familie sieht dich rund um die Uhr. Zu Hause kann man nichts verstecken, in der Gemeinde schon. Wir können uns super was vormachen hier. Wir können uns präsentieren wie sonst was, aber zu Hause geht das nichts. Und dieser Text warnt uns irgendwie auch, unsere Familien zu vernachlässigen. Das passt nicht zusammen. Dass du im Reich Gottes alles gibst, aber die Familie fallen lässt, das funktioniert nicht gemeinsam. Familie ist wirklich wichtig. Deine Beziehung zur Familie ist wirklich wichtig. Denn wie man seine eigene Braut behandelt, ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie man die Braut Jesu behandelt. Und wie man seine eigene Familie behandelt, ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie du die Familie Gottes behandelst. Deswegen fängt er mit der Familie an. Ein Aufseher und ein Verwalter, Vers 7, hier wird es nochmal wiederholt, soll untadelig sein, aber nicht nur zu Hause, sondern auch ganzheitlich, rund um die Uhr ein vorbildliches Leben führen. Und jetzt folgen in Vers 7 und 8 11 Dinge. 5 Sachen, die man nicht tun sollte und 6 Dinge, Vers 8, die man stattdessen tun sollte. Ich werde hier nur ganz kurz erwähnen, sonst sind wir hier noch tagelang beschäftigt. Ich hätte Lust, da noch mehr drüber zu reden, aber vielleicht an einer anderen Stelle mal. Auf jeden Fall sprechen diese Aufforderungen und diese Qualifikation eines Ältesten eine deutliche Sprache. Er soll immer mehr wie Christus leben. Er soll die Botschaft von Jesus und sein Evangelium in seinem Leben widerspiegeln, indem er nicht eigenmächtig ist. Vers 7. Indem er kein Alleingänger ist, indem er nicht von seinen eigenen Interessen und von Rücksichtslosigkeit getrieben ist. Er soll auch nicht je zornig sein. Hier steht zornmutig. Ein schönes Wort, mutig zum Zorn. Er soll im Gegenteil ja sanftmütig sein, nicht drohend, sondern gewinnend. Ein Leiter soll jemand sein, wo man gerne hingeht und nicht, wo man denkt, oh, jetzt muss ich da antreten, jetzt gibt es wieder Ärger. Nicht jezornig. Nicht der Trunkenheit ergeben, heißt nicht lange beim Wein verweilen. Die Bibel verbietet kein Alkohol. Das wäre ein künstliches Gesetz, was wir aufstellen würden. Aber Gott verbietet den Missbrauch von Alkohol. Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein. Und mittlerweile habe ich verstanden, nachdem ich vieles falsch gemacht habe, da gibt es keine Grauzonen. Entweder bist du nüchtern oder nicht. Er soll auch nicht gewalttätig sein. Das sollte klar sein. Ein Leiter sollte die Hände zum Gebet formen, aber nicht zu einer Faust ballen, um sich damit zu wehren. Und wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Gibt es irgendwie so ein Lied gerade. Er sollte auch nicht nach schändlichem Gewinn streben. Ich glaube, dabei geht es um Geld, aber Gewinn kann ja auch Macht oder Anerkennung sein. Und das ist schon eine Versuchung für einen Leiter, dass du gesehen wirst, dass du respektiert wirst, dass du was zu sagen hast, ist eine große Versuchung. Jesus sagte seinen Jüngern einmal, wer der Erste sein will, der muss dafür kämpfen. Nein, wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Und Jesus selbst sagt von sich, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Jesus hätte im Rolls-Royce vorfahren können, wenn es das gegeben hätte. Er hätte mit dem Privatjet in Jerusalem landen können. Er hätte sich auf den Thron setzen können, aber er kommt als Baby in einer Krippe und er stirbt qualvoll am Kreuz. Jesus selbst ist gekommen, um zu dienen. Und er war der, der Füße gewaschen hat. Und er ermutigt seine Nachfolger, Füßewascher zu sein. Jesus sucht nicht den Gewinn, er sucht die Freude der anderen. Und hier muss ich sagen, sind wir echt in einer verdrehten Gesellschaft. In allen Filmen, die man so sieht, und überall hört man diese eine Aussage: Du musst auf dein Herz hören, du musst das tun, was dich glücklich macht, und du musst dein Glück im Leben finden. Das ist die größte Frage, die unsere Gesellschaft sich stellt: Wie kann ich glücklich werden? Wie kann ich gewinnen? Die größte Frage im Leben eines Christen sollte sein: Wie kann ich dienen? So wie mein Herr Jesus gedient hat. Das sind alles Dinge, die wir sein lassen sollen. Und dann folgen in Vers 8 jetzt 6 Dinge, die wir stattdessen tun sollen. Und das finde ich spannend, dieses Prinzip: Tu dies nicht, sondern tu stattdessen das. Das taucht immer wieder in der Bibel auf und ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wir Christen, wir können uns schon benehmen manchmal. Also, und das halten wir uns manchmal vor: Ja, ich habe ja keinen umgebracht. Ich war ja nicht besoffen, ne? Ich habe ja keine Drogen genommen. Ich bin ja Mitglied einer Gemeinde. Also ganz viele Sachen mache ich gar nicht. Ich halte mich fern von ganz viel Sünde. Ja, das ist super. Aber tue ich auch stattdessen das Gute? Ich habe das Gefühl, dass indem wir manche Sachen nicht tun, wir uns mit einer geistlichen Mittelmäßigkeit zufrieden geben. Sagen wir, ja, das reicht doch. Hauptsache nicht so negativ auffallen. Aber Jesus geht es nicht nur um das, was du nicht tust. Er will durch seinen Heiligen Geist Frucht bringen in deinem Leben. Er will, dass sein Evangelium, seine Botschaft in deinem Leben Gestalt annimmt und dass du Gutes tust, indem du zum Beispiel gastfreundlich bist. Fand ich sehr passend, da ging es letzte Woche schon drum. Da hat Simon uns erklärt, dass da steht: Den Fremden lieben. Du kannst jede Woche deine Familie und Freunde einladen. Das ist super, wunderbar. Da steckt ganz, ganz viel Herz dahinter. Aber denk an die Fremden, die, die dir nichts zurückgeben, die, die einsam sind, die Nachbarn, die, mit denen du vielleicht noch nicht so viel Kontakt hast. Das ist wahre Gastfreundschaft, wenn wir den Fremden lieben. Und wir wollen Gutes lieben. Die NEÜ übersetzt sehr treffend: Wir wollen Freunde des Guten sein. Schöner Ausdruck. Ich möchte ein Freund des Guten sein. Das Gute tun und das Gute feiern. Wir sollen auch besonnen sein. Der Begriff taucht noch ein paar Mal auf im Titusbrief, heißt einfach verständig, vernünftig. Wir sollen gerecht sein, aufrichtig, dem Gesetz entsprechend leben, Gottes Maßstäben entsprechend leben. Und wir sollen heilig sein. Wir sind abgewaschen, wir sind geheiligt durch Jesus. Wir sollen jetzt auch so leben. Und er schließt diese Aufzählung mit dem Begriff beherrscht, selbstbeherrscht, enthaltsam, diszipliniert. Ja, das ist eine ganz schön gewaltige Aufzählung. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, hier so früh am Morgen, Sonntag früh. Das kann ganz schön erschlagen, so eine Liste. Mit mir macht das auch was. Vor allem macht mich diese Liste demütig. Denn wenn ich das so lese, merke ich, ich schaffe das gar nicht aus eigener Kraft. Ich kann das hier nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich brauche den Geist Gottes, ich brauche den Herrn und seine Kraft in meinem Leben. Wie wir so werden können und das umsetzen können, das hören wir leider erst in ein paar Wochen. Die Spannung, da lasse ich euch jetzt mal, dass ihr wiederkommt. Es macht mich demütig, dieser Text. Und dieser Text zeigt mir auch einfach die Realität. Das ist die brutale Realität, weil genau diese Dinge in Gemeinde passieren. Das war damals in Kreta so, das ist heute in Lichtenau so. Paulus sagt die Sachen nicht ohne Grund. Also die werden all diese Dinge irgendwo gesehen und getan haben. Wir Menschen stehen in einem Kampf und wir fallen. Und auch Leiter fallen. Aber der Gerechte steht 7-mal wieder auf. Sprüche 24, Vers 16. Eine gesunde Leitung leitet durch Vorbild und auch durch Lehre. Das ist der letzte Vers. Paulus sagt: Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ein Leiter leitet nicht nur durch sein Vorbild, sondern vor allem auch durch Worte, durch klare, gesunde Lehre. Das geht Hand in Hand. Und es war damals wichtig auf Kreta, wo viele ihr Lehren gewuchert haben, das ist auch heute wichtig. Wir brauchen gesunde Leiter, die das Wort Gottes festhalten. Dass er diesen Ausdruck benutzt, wir müssen es festhalten, heißt ja, dass wir in der Gefahr stehen, loszulassen. Und genau das passiert viel zu viel. Viele Christen lesen die Bibel nicht mehr. Viele Leiter predigen nicht mehr aus der Bibel, sondern ihre Weisheit und ihre Philosophie. Dabei ist der Auftrag eines Leiters nicht, meine Weisheit zu predigen, sondern ein Unterhirte soll die Stimme des Oberhirten erklingen lassen und weitergeben. Ein Verwalter soll die Stimme seines Herrn weitergeben an die Gemeinde. Das Wort ist umkämpft. Aber wir brauchen das Wort Gottes, denn sein Wort ist zuverlässig. In einer Welt, wo wir immer wieder auf neue Weisheiten aus sind, wo es uns immer wieder in den Ohren juckt nach neuen Dingen, wo viele Meinungen auf uns einprasseln, brauchen wir das Wort Gottes. Es ist unveränderlich, es ist so alt und doch so aktuell und so zuverlässig. Und hier treffe ich immer wieder Christen, die links und rechts irgendwie runterfallen. Die einen Christen sagen, ja komm, ist 2026. Das ist ein nettes Buch, aber was da drin steht, das brauchen wir gar nicht mehr alles. Das ist gar nicht mehr so entscheidend. Ich habe da ein paar neue Ansätze. Und die anderen würden sagen, oh, wir brauchen noch mehr Regeln. Wir brauchen noch mehr Gesetze. Lieber ein bisschen zu streng sein als zu locker. Lass uns noch mehr Gesetze und Regeln aufbauen. Beides ist falsch. Da ist nicht eins besser als das andere. Beides wird von der Bibel hart verurteilt. Wir sollen allein am Wort Gottes festhalten. Und das versuchen wir als Gemeindeleitung. Wir kämpfen darum. Aber wir sind uns bewusst, dass wir unvollkommen sind und dass wir bestimmt nicht alles richtig verstanden haben. Aber hierum wollen wir wirklich kämpfen, ganz, ganz fest allein am Wort zu bleiben. Wenn wir am Wort festhalten, dann können wir mit der gesunden Lehre ermahnen. Die gesunde Lehre heißt das, was aus dem Wort Gottes kommt. Das ist der Maßstab, haben wir eben gelesen. Und ermahnen klingt erstmal so, ja, so ernst, aber das ist voll das schöne Wort. Es geht ums Trösten, ums Ermutigen. Es geht darum, etwas in das Leben eines Menschen hineinzusprechen, dass er sich gut entwickelt, dass etwas bewegt wird, dass er aufgerichtet wird und dass es irgendwie weitergeht mit dieser Person. Also ein ganz seelsorgerlicher Begriff. Leiter sollen im Positiven mit dem Wort Gottes ermutigen, trösten und ermahnen. Mit der gesunden Lehre. Wir brauchen gesunde Lehre. Ich merke, dass meine Generation gerade sehr auf dem Gesundheitstrip ist. Es ist sehr wichtig, wie man sich ernährt und womit man sich so befasst. Früher war das nicht so. Früher bin ich mit meinen Freunden über den Sportplatz gelaufen mit so einer 1,5 Liter Tüte Eistee und einer Tüte Chips in der Hand. So haben wir uns ernährt auf dem Sportplatz. Heute sieht das ganz anders aus. Und das ist gut. Gesunde Ernährung ist wirklich wichtig. Ich glaube, hier machen wir uns echt schuldig, weil wir nicht auf unseren Körper achten. Wir sollen Gott ehren mit unserem Körper. Ich habe nur das Gefühl, dass wir uns ohne Ende mit Gesundheit und Ernährung und Sport und Fitness beschäftigen können und so viel Wert auf körperliche Gesundheit legen. Aber bei der geistlichen, gesunden Ernährung machen wir Abstriche. Während mein Körper mich dazu führt, dass ich 3-mal die Woche Sport mache, mein ganzes Leben umstelle und mir Rat hole und viel Geld ausgebe, wird die gesunde geistliche Ernährung oft sehr stiefmütterlich behandelt. Wir brauchen gesunde Lehre und darauf sollte Gemeinde achten. Auf das Wort Gottes, auf gute Gespräche, auf liebevolle Ermahnung aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes tut uns gut. Es belebt, es verändert, es tut uns als Gemeinschaft gut, wenn wir da gemeinsam reinschauen. Und dann sollen Leiter auch am Wort festhalten, damit sie Widersprechende überführen können. Da werde ich jetzt nur ganz, ganz kurz drauf eingehen, das wird die nächste Predigt, denn ab Vers 10 geht es ganz viel darum, lest gerne schon mal vor, Widersprechende überführen. Auch das ist die Verantwortung eines Gemeindeleiters. Nicht nur zu sagen, das hier ist gute Ernährung, das hier ist das Gesunde, das braucht ihr, sondern auch, das ist schlechte Ernährung. Diese Ernährung ist gefährlich und macht kaputt. Auch darauf sollen Leiter hinweisen. Aber mehr dazu beim nächsten Mal. Älteste sind so ein bisschen wie Eltern. Ich habe das irgendwie gemerkt, als ich Kinder bekommen habe, das ist irgendwie sehr ähnlich. Du bist verantwortlich für gesunde Ernährung. Und dann solltest du dich auch selber gesund ernähren. Du kannst den Kindern nicht sagen, ja, esst mal hier das Gemüse und schiebst dir dabei Bonbons rein. Also man selber sollte sich gesund ernähren und dafür sorgen, dass den Kindern Gutes serviert wird und sie mit guter Nahrung gefüttert werden. Okay, das ist eine gesunde Leitung, wie sie uns hier im Text vorgestellt wird. Ganz, ganz entscheidend, dass die Leitung einer Gemeinde gesund ist, weil hier unten beim Windrad ganz schön viel Gewicht und Last drauf liegt. Und eine Leitung kann gesund sein, wenn wir nicht einfach nach den größten Rednern und Entertainern suchen, sondern wenn man Christus widerspiegelt im Reden und im Leben. Was heißt das jetzt ganz konkret für uns als Gemeinde? Drei Gedanken möchte ich zum Schluss mitgeben. Lass uns danach streben, nach dem, was hier steht. Wie genau, das erzähle ich in ein paar Wochen, aber lass uns schon mal dafür beten und darum ringen. Das ist ein wunderbares Ziel, hier wollen wir hinwachsen. Also schau du in diese Liste und sag, was will Gott mir hiermit sagen? Nicht, oh, wir müssen die Leiter sich noch verändern, sondern Gott will zu dir reden durch diesen Text. Lass uns danach streben und darum ringen und beten, dass wir gemeinsam als Einheit Jesus ähnlicher werden. Meine Frau hat vor vielen Jahren angefangen dafür zu beten, für diese Qualifikation in meinem Leben. Ihr Ziel war damals nicht, dass ich unbedingt Pastor einer Gemeinde werden soll. Sie wollte, dass ich so ein Mann bin und immer mehr werde. Deswegen ganz egal, ob du irgendwie Leitung übernimmst in der Gemeinde oder nicht, lass uns dafür beten, dass Jesus uns so in sein Bild verändert. Ja, und dann bitte betet für uns Leiter. Wir alle brauchen Gebet, das ist klar. Lass uns aber auch immer wieder daran denken, für Leitung zu beten. Weil viele Versuchungen da sind, weil die Anforderungen groß sind und weil wir alles begnadigte Sünder sind. Wir brauchen eine betende Gemeinde füreinander und besonders für die Leitung, weil, wie wir am Anfang beim Beispiel mit dem Karl gesehen haben, sehr viel mit der Leitung steht und fällt. Betet für unsere Ehen, betet für unsere Erziehung, betet dafür, dass wir festhalten am Wort Gottes, betet für unseren Charakter, dass wir Jesus weiter ähnlicher werden. Und vielen Dank, dass ihr das tut. Das ist so ermutigend. So oft hören wir das als Leitung. Ey, wir beten für euch. Vielleicht, weil wir mal wieder was Komisches gemacht haben oder auch, weil ihr uns einfach gern habt und sagt, die sind uns wichtig, für die wollen wir beten. Danke für all die Gebete. Das ist sehr ermutigend. Lasst uns danach streben. Lasst uns für Leiter beten und lasst uns Leitern helfen zu leiten. Wenn dein Kind in eine Kinderstunde geht, kannst du den Leitern helfen zu leiten. Du kannst den Diakon helfen zu leiten. Du kannst einem Prediger helfen zu predigen. Du kannst einem Ältesten helfen, sein Amt als Ältester wahrzunehmen. Ich bin jetzt seit 6,5 Jahren hier in der Gemeinde, seit 4,5 Jahren ungefähr eingesetzt in der Leitung und ich habe viele verschiedene Dinge erlebt, die hilfreich waren und die vielleicht nicht so hilfreich oder entmutigend waren. Und einfach, um euch das mal aus meiner Sicht wiederzugeben, habe ich mal eine kleine Tabelle erstellt und dann bin ich auch wirklich gleich am Ende. Nicht hilfreich ist Abwesenheit. Auch wenn wir nicht zählen oder uns nach Zahlen ausstrecken wollen, Anwesenheit ermutigt. Ein voller Saal ist eine Ermutigung für jede Gemeindeleitung. Wenn man merkt, die sind dabei und die leben mit. Gleichgültigkeit, zu sagen, ach, die machen das schon, ist mir egal, was hier passiert, das entmutigt. Aber wenn wir merken, da denken Leute mit und da beten Leute mit, das ist so belebend. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hinterm Rücken reden. Ich bin froh, dass ich nicht alles weiß, was gesagt wird. Es ist in Ordnung. Aber versucht, miteinander zu reden. Wie du über die Kinderstundenleiter deiner Kinder sprichst am Küchentisch, kann sehr, sehr viel ausmachen, wie sie nächste Woche dahin gehen. Und wenn etwas zu klären ist, dann sag das deinen Kindern, okay, das war wirklich nicht so gut, aber ich werde nächste Woche hingehen und mal das Gespräch suchen. Lass uns miteinander reden und nicht nur frustrierte Vorwürfe raushauen, wie konntest du nur, sondern einfach mal ehrlich nachfragen. Wie hast du das gemeint? Ich habe das nicht ganz verstanden. Erklär mir das nochmal. Wir haben immer wieder solche Gespräche und ganz oft geht man aus so einem Gespräch, konnte es erklären und jemand sagt, ach Mensch, alles klar, verstehe dich. Manchmal gehe ich auch aus so einem Gespräch und weiß, okay, die Person hat recht. Wir müssen hier nochmal besser arbeiten und nochmal nachgehen. Und lass es nicht nur Vorwürfe sein, sondern Vorschläge. Vielleicht macht Gott dir eine Sache wichtig und will dich gebrauchen, das in der Gemeinde umzusetzen. Also pass auf, wenn du mit Verbesserungsvorschlägen kommst, vielleicht will Gott genau dich gebrauchen. Und dann seid nicht nur Richter, sondern seid gnädig. Wir alle brauchen Gnade. Auch Leiter brauchen Gnade. Also, wie wir übereinander reden, wie wir übereinander denken, kann zur Gesundheit der Gemeinde beitragen oder kann zur Spaltung der Gemeinde beitragen. Ein Augenrollen oder ein Stöhnen, wenn du über einen Leiter sprichst in deinem Hauskreis, kann sehr viel kaputt machen. Deswegen, lass uns im Gespräch bleiben und einander helfen zu leiten. Wir brauchen gesunde Leitung in der Gemeinde, aber auch in jedem Bereich der Gemeinde. Da wollen wir hinwachsen, dass auf dem festen Fundament eine gesunde Leitung aufbaut, die es vorlebt, die es vorsagt. Und dafür wollen wir beten. Wenn diese Steine gut und stabil gesetzt sind, dann kann Gott wunderbar seine Gemeinde bauen. Amen.